lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich bin heute mit Sascha Bronnwasser verabredet. Wir möchten über ihren Roman »Was du nie sehen wirst« sprechen, der im Arche Verlag erschienen ist. Ein Buch aus den Niederlanden, das vor allem in Paris spielt und in dem auch der Fall der Berliner Mauer vorkommt. Sehr spannend also. Vor 2 Jahren ist das Buch unter dem Titel »Luister« in den Niederlanden erschienen, also »Hör zu«. Es war ein großer Erfolg bei den Lesern und Leserinnen, genauso wie bei den Kritikern. Lisa Mensing hat den Roman nun ins Deutsche übersetzt. Der Titel »Was du nie sehen wirst« lautet also ganz anders als im Original, ist aber trotzdem sehr passend, wie ich finde. Hartelijk welkom, herzlich willkommen, Sascha Bronnwasser, zu unserer Podcast-Reihe »Kopje Koffie«.
Hallo Bettina, es ist schön, hier zu sein.
Ja, Sascha Bronnwasser, unser Podcast heißt Kopje Koffie und es ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden, unsere Gäste nach ihren Kaffee-Ritualen zu fragen. Wir haben uns beide einen schwarzen Kaffee eingeschenkt und ja, welche Rolle spielt denn Kaffee in Ihrem Alltag oder vielleicht auch für Ihre Arbeit?
Eigentlich eine nicht so große Rolle, weil ich trinke nur 2 oder 3 Kaffee am Tag. So morgens ein und dann manchmal noch um 11 Uhr noch eine und dann abends nach dem Essen. Ich habe ein ziemlich langweiliges Kaffeeritual, aber ich mag guten Kaffee.
Ja, auch in Ihrem Roman wird hin und wieder Kaffee getrunken. Einmal schreiben Sie von den Suppenschüsseln voller Milchkaffee, die die Pariser zu sich nehmen.
Ja, eigentlich war das die Suppenschüssel Milchkaffee. Das war das Unterschied. Die Pariser, die nahmen den Schwarzkaffee am Teller. Und die Touristen, die setzten sich hin, um viel mehr zu bezahlen und viel länger auch da zu sein mit ihrem Milchkaffee. Als ich dann nach Paris zurückgegangen bin in meinen Kopf, erinnerte ich mir auch, dass damals die Leute zu Hause Kaffee tranken in Suppenschüsseln, aber schwarz und mit viel Zucker. Viel, das macht man nicht mehr, so viel Zucker im Kaffee.
Also da sind wir schon mittendrin im Thema und wir folgen Ihnen auch in Ihrem Buch gedanklich nach Paris, aber ich würde Sie ganz kurz noch mal vorstellen, denn auch in Ihrer Biografie spielt Paris eine Rolle. Sie wurden 1968 geboren und Sie haben 1989-90 in Paris studiert, sind dann aber nach Amsterdam zurückgekehrt, wo Sie sich ganz der Kunst verschrieben haben. Erst im Studium der Kunstgeschichte, später als Kunstkritikerin und Kuratorin. »Was du nie sehen wirst« ist Ihr 2. Roman. Auch hier spielt die Kunst eine Rolle, genauer gesagt die Fotografie. Und Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie kennen Paris gut von damals und sicher auch später haben Sie die Stadt besucht. Die Geschichte führt uns allerdings zurück in die 1980er Jahre. Zunächst beginnt sie aber 2015, als die Erzählerin Fotos und Videos eines Anschlags auf ein Pariser Café betrachtet. Und wir wollen gar nicht zu viel verraten, denn Ihr Roman lebt auch von der Spannung, die Sie aufbauen. Aber Sie schreiben an einer Stelle ganz am Anfang, wer sieht, kann erzählen und wer erzählt, hält fest. Ist das denn der Ausgangspunkt für Sie gewesen, diesen Roman zu schreiben, so ein Satz?
Der Satz ist zu mir gekommen, als ich schon am Schreiben war, aber es gibt verschiedene Themen, die mich interessieren und die Frage, wer ist der Eigner einer Geschichte, der kommt immer zurück, weil wir wissen, dass, wenn wir etwas von Erinnerung erzählen, dass es nie ist, was genau passiert ist. Jeder hat seine eigene Erinnerung und was passiert ist, ist passiert. Also wir können es nur noch erzählen und wann es denn festgelegt wird, im Wort oder Bild, dann wird das die Version von der Geschichte, die behalten wird. So, und wer macht das? Wer ist die Autor dieser Version der Geschichte? Das interessiert mich sehr. Ja, das wurde vom Anfang an hier, ich wusste, dass es um Fotografie handeln würde, und dass es eine Geschichte war, die eine Frau sehr lange mit sich mitgetragen hat und dann erst später in ihrem Leben anfängt zu erzählen.
Ja, und diese Frau ist Marie, die werden wir auch noch kennenlernen. Und ich habe es schon ein bisschen angedeutet, es ist ein geheimnisvoller, immer wieder überraschender Roman. Deshalb werden wir uns ihm auch in einem weiten Bogen ein bisschen annähern, ohne zu viel auszuplaudern. Nach dem kurzen Vorwort aus dem Jahr 2021, das wiederum auch von 2015 erzählt, tauchen wir also in das Paris der 1980er Jahre ein. Und dieses Jahrzehnt war tatsächlich ziemlich gewalttätig. Immer wieder gab es Anschläge mit Toten und Verletzten. Und Sie haben das damals auch miterlebt. Das hat die Franzosen ziemlich verunsichert, oder?
Ja, ich muss aber sagen, ich habe es nicht miterlebt. Ich kam in Paris Ende der 80er Jahren und es war eine Stadt, die von Angst geprägt war. Die Terrorangriffe, die waren dann schon, die schlimmsten waren schon vorbei, aber die Gesellschaft hatte Angst und das war sichtbar. Man hatte zum Beispiel keine Mülleimer mehr, aber die knispernde Plastiktüten, die dann so in die Metallringen hingen und es gab so Poster, man sollte auf unüberwachtete Bagage aufmerksam sein, weil das könnte gefährlich sein. Und damals habe ich das gar nicht verstanden. Ich war auch 20. Also dann ist man nicht so mit seiner Umgebung beschäftigt, nur mit sich selbst irgendwie. Aber die Signale, die waren da. Es gab auch viel Polizei. Und erst später, wenn ich dann meine Research angefangen habe, habe ich gewusst, wie viele Angriffe, wie viele Attentate es gegeben hatte. Wie Paris ja, davon beeindruckt war. Wenn ich darüber spreche mit Leuten, die ein bisschen älter sind, die haben das auch nicht vergessen, aber eher verdrängt. Aber das war nicht nur so in Paris, es war auch in Deutschland so, natürlich mit der RAF. Es war in Irland war das so, in Spanien, Holland auch, aber ein bisschen, wie immer in Holland, ein bisschen kleiner ist. Also das war eigentlich, die Angriffe, die waren schlimmer wie viel später. Aber es war nicht so in den Medien wie jetzt. Also man hat es ja vergessen oder verdrängt. Es gibt auch nicht so viele Bilder davon.
Ja, das ist auch ein Thema Ihres Buches, wie viele Bilder wir eigentlich heutzutage haben von allen Ereignissen weltweit und wie viele Bilder wir damals hatten. Und bevor wir Marie, die Erzählerin, etwas besser kennenlernen in ihrem Buch, lernen wir erstmal einen Mann kennen, Philippe Lambert, ein Mann aus gutem Hause mit einer schönen Frau und einem kleinen hübschen Sohn. Er arbeitet bei Renault und könnte sorgenfrei leben, aber Sie stellen uns ihn vor als jemand, der ein bisschen anders ist, beziehungsweise un peu nerveux. Vor dem Hintergrund, den Sie gerade beschrieben haben, was ist denn so anders an Philippe?
Er ist ein Mann, der von seiner Kindheit ab anders ist als seine Familie. Die haben alles erreicht in Gesellschaft. Die nehmen das alles auch für normal, dass alles gelingt, dass man studiert, dass man Geld hat, dass man in die Gesellschaft höher steigt. Und er hat Angst. Er hat Angst und erst für etwas, was er erst später oder vielleicht nie versteht, aber er hat Angst für Sachen in Zukunft, die vielleicht etwas für seine Umgebung bezeichnen. Also was seine Mutter passieren kann, seine Großmutter, seine Familie. Und manchmal stimmt das, manchmal total nicht. Also er kann sich nicht trauen auf dieser Hinsicht.
Er hat so ein Gefühl, eine Ahnung, ihn überfällt eine Angst, dass irgendetwas passieren könnte, aber man weiß es nicht genau.
Nein, und diese Ahnung ist nur da, wenn es Leute in seine Umgebung betrifft. Aber seine Familie, die möchte das nicht sehen, weil das stimmt nicht mit ihrem Weltbild. Also er versteckt diesem Gefühl, dieser Angst, aber der kommt dann doch später raus.
Ja, und dieser Philippe, ich habe schon gesagt, der hat eine Frau, Laurence, die möchte gern arbeiten als Stewardess und deshalb stellt die Familie ein Au-pair-Mädchen ein. Man kennt das ja, die Pariser Au-pair-Mädchen sind ja quasi legendär. Das Mädchen wird ausgesucht von Philippes Mutter Ghislaine. Und damit wir mal hören, wie ihr Buch klingt, möchte ich Sie bitten, uns einen Abschnitt vorzulesen, in dem das Au-pair-Mädchen gerade ankommt. Und die deutsche Version liest anschließend Nele Solf.
Sie ist 17, ein bisschen jung, aber Ghislaine ist unter dem Eindruck von ihrem Sollicitationsbrief in fleckloos Frans und von ihrem Namen als ein Bonbon. Eloise Schiller. Behalve dat ze volop meedraait in het hotel van haar ouders in Tübingen, heeft ze net haar gymnasiumabitur afgerond. En voordat ze internationale betrekkingen gaat studeren, zou ze graag een jaar in Parijs werken als au pair. Ik ben dol op kinderen. Ik heb een broertje van 10 en een zusje van 6 van wie ik veel houd. Op de pasfoto een onopgemaakt, appelvormig gezicht, waarboven dik, rossig blond haar naar achter is gewerkt in 2 hoge paardenvlechten.
Sie ist 17. Ein bisschen jung, aber Ghislaine ist beeindruckt von ihrem Bewerbungsschreiben in tadellosem Französisch und von ihrem pralinenhaften Namen, Eloise Schiller. Sie hilft nicht nur im Hotel ihrer Eltern in Tübingen mit, sondern hat gerade auch ihr Abitur gemacht. Und bevor sie internationale Beziehungen studiert, würde sie gern ein Jahr lang als Au-pair in Paris arbeiten. Ich bin verrückt nach Kindern. Ich habe einen 10-jährigen Bruder und eine 6-jährige Schwester, die ich sehr liebe. Auf dem Passfoto ein ungeschminktes, apfelförmiges Gesicht, über dem dickes, rotblondes Haar in 2 hohen Zöpfen zurückgebunden ist. Sie möchte gern etwas früher kommen, am 1. Juli 1986, um sich schon an die Stadt gewöhnen zu können. Das passt sehr gut, denn das aktuelle dritte Au-pair hatte das ganze Jahr über Heimweh. Chantal, eine Niederländerin aus einem Ort mit einem Zungenbrechernamen, Schravensande, denkt keine Sekunde darüber nach, ob sie ein paar Wochen früher aufhören möchte. Der Koffer steht schon gepackt bereit. Wie vereinbart empfängt Laurence Eloise und macht sie einen halben Tag lang mit Nicolas und ihren Aufgaben vertraut, bevor Philippe nach Hause kommt. Der Kontakt mit dem Familienvater kann für ein junges Au-pair anfangs unangenehm sein. Bauen Sie ihn langsam auf. Es sind ihre ersten Jahre als Arbeitgeber. Sie befolgen immer noch alle Tipps des Vermittlungsbüros, das Ghislaine beauftragt hat. Als Philippe am Dienstag, dem 1. Juli 1986, die Wohnung betritt, steht ein fülliges Mädchen in einer engen Jeans vom Spieleteppich auf, dreht sich zu ihm um und sagt, während sie einen leichten Knicks macht, »Eloise!« Philippe sieht rotblonde Wimpern über grünlichen Augen, die zu ihm aufschauen, darunter aufeinander gestapelte runde Formen, und dann sieht er nichts mehr. Er sackt im Floh zusammen.
Ja, Philippe sackt im Flur zusammen und wir werden im Weiteren erfahren, dass das mit Eloise zu tun hat und auch mit den Anschlägen in Paris. Und das an sich, finde ich, wäre schon ausreichend für einen Roman. Aber sie stellen uns eine weitere junge Frau vor, Marie. Wir haben sie am Anfang schon erwähnt. Ja, sie ist eigentlich die Erzählerin, diejenige, die sich erinnert. Sie ist Studentin in den Niederlanden und dass sie in Paris landet, ebenfalls als Au-pair bei Philippe ein paar Jahre später, ist auch eine Art Flucht, könnte man sagen. Wovor flieht Marie?
Marie flieht vom etwas, was passiert hat. Und sie flieht, weil sie sich so schämt. Sie ist eigentlich bis null reduziert von einem Ereignis, etwas, was mit ihrem Dozentin passiert hat. Und das ist schwierig zu erzählen, weil sie war in einer Fotografieausbildung und hatte eine Dozentin, die sie sehr getraut hat und die sie auch schöne Sachen gezeigt hat, ein bisschen erzogen hat und aus ihrem grauen Jugend gezogen hat. Aber die Dozentin hatte die ganze Zeit ein Ziel und hat sehr planmäßig Marie eingekapselt. Und wann Marie denn endlich sieht, wozu das alles führte, dann ist sie so schockiert. Sie hört auf mit dem Fotografie, sie verschwindet irgendwie in ein kleines Job und schließlich flieht sie weit weg ins Ausland nach Paris.
Ja, und diese Dozentin, das ist Flo, und neben Philippe, Eloise und Marie spielt sie eine sehr wichtige Rolle in dem Roman. Vielleicht können wir noch ein bisschen diese Flo beschreiben als Person. Sie ist ja schon eine sehr eindrucksvolle Person als Fotografiedozentin.
Ja, sie ist eindrucksvoll, weil in eine kleine Umgebung, also die Kunstschule steht in eine kleine, mittelkleine Stadt und dort kann so eine Figur zu einer ziemlicher Berühmtheit steigen. Also sie ist in dieser kleinen Umgebung, ist sie wirklich eine bedeutungsvolle Person und sie wahlt Marie irgendwie. Marie denkt, sie sieht mich, aber sie wahlt sie, wie ich sage, mit einer Absicht. Sie ist schön und sie ist cool, ziemlich jung, noch kein 30, aber Marie ist da sehr jung, 17, 18, also 30 ist dann schon erwachsen. Und sie hat so eine kleine Umgebung von nicht sehr gelungenen Figuren, aber trotzdem für ein Mädchen von 18 Jahren sind die alle sehr, sehr interessant. Die arbeiten ein bisschen im kulturellen Bereich, schreiben für eine lokale Zeitung, gehen nach Ausstellungen, reden über Andy Warhol und Jeff Koons in der Zeit. Und ja, das ist eine schöne Welt, die sich öffnet für Marie. Sie wird eingeladen, um einmal pro Woche bei Flo zu Hause zu kommen, zu ihren Soiree. Und Flo fängt auch an, sie Fotografiebücher zu schicken, um sie irgendwie zu erzogen.
Marie ist am Anfang sehr beeindruckt von Flo. Sie haben es gerade beschrieben. Es gefällt ihr zum Beispiel auch, dass Flo sie dann nur noch M nennt und nicht Marie, weil sie fordert sie auch auf, abzunehmen. Also Marie erzählt über sich, es ist genau das, was ich in dem Moment brauche, einen besseren Körper, einen neuen Namen. Es ist möglich. Das heißt einerseits natürlich, diese Frau hat Einfluss auf sie, auf Marie. Gleichzeitig lässt es Marie aber auch zu. Vielleicht, weil sie selber sich noch nicht gefunden hat, weil sie noch so jung ist oder weil sie vielleicht auch, wie Sie sagen, aus einer grauen Umgebung kommt. Also sie möchte das auch annehmen, oder?
Ja, sie möchte das annehmen. Und weil sie das mag, entscheidet sie auch irgendwie, sich nicht zu viel Fragen zu stellen. Also manchmal zweifelt sie, was will diese Frau? Oder es sind Freunde, die fragen, was will diese Frau von dir? Und sie entscheidet dann, dass diese Frage würde ich mich nicht stellen, weil es gefällt mir zu viel. Ich wollte mich entwickeln und jemanden hat jetzt eine Tür geöffnet. Ich nehme die Chance und ich nehme auch alles, was damit kommt. Oder ich will es nicht sehen eigentlich.
Ich will es nicht sehen, da sind wir wieder beim Titel des Buches. Ja, Marie erzählt aus der Ich-Perspektive und sie spricht Flo auch direkt an in ihrem Buch. Sie erzählt Flo diese Geschichte. Man könnte sagen, das Buch ist für Flo geschrieben. Und hören wir nochmal Nele Solf mit einer Passage über Flo als Maries Dozentin für Fotografie.
In deinem Unterricht ist keine chronologische Reihenfolge oder Logik zu erkennen. Du fängst mit Daguerre an, also am Anfang, aber in der Woche darauf bringst du Zeitschriften mit. Time Life, Paris Match, Freie Nederland. Du bringst uns bei, worin der Unterschied zwischen Schauen und Sehen besteht. Einmal nehmen wir gnadenlose Aufnahmen von Psychiatriepatienten im Hôpital de la Salpêtrière durch, Fotos, auf denen Wahnsinnige, panisch wie Tiere im Käfig, dazu gezwungen werden, in die Kamera zu schauen. Du hältst einen Vortrag über ein Narrativ ohne Hauptfigur und über Voyeurismus. Beim nächsten Mal, als Trostpflaster, tischst du uns Dromen het Wout von Atta Kando auf. Fotos, auf denen Kandos eigene Kinder als Elfen in Schwarz-Weiß durch die Alpen irren. Als das Licht wieder angeht, fragt jemand, ob das ethisch vertretbar sei, das mit den Kindern. Kopfschütteln schnauzt ihn an, er habe offensichtlich nicht verstanden, worum es hier gehe. Nichts von dem Moment verstanden, in dem eine Handlung sublimiert oder eine Person zur Figur werde. Um den Moment, in dem die Wirklichkeit aufhört, die Wirklichkeit zu sein. Darum geht es dir. Du machst einen Schritt zurück. Wir seien zu schnell vorgegangen. Du willst, dass wir zwischen Schauen und Sehen zu unterscheiden lernen. Dass wir begreifen, dass man etwas erst dann festhalten kann, wenn man es auch wirklich sieht. Es klingt nach einer großen Verantwortung, einer Fähigkeit, die nicht jedem gegeben ist. Wir machen mit stiller Ernsthaftigkeit deine Übungen und merken, dass wir besser darin werden. Zwei Sitzungen hintereinander widmen wir der französischen Künstlerin Sophie Kahl, die eines Tages auf einer Ausstellungseröffnung einem Mann namens Henri B. begegnet. Einem Mann, den sie nicht besonders anziehend oder interessant findet. Als er ihr jedoch erzählt, dass er nach Venedig reisen will, weiß sie plötzlich, dass sie ihm folgen wird. Sie nimmt den Nachtzug nach Venedig, telefoniert Hotels ab, um herauszufinden, wo Henri B. übernachtet, und als ihr das gelungen ist, postiert sie sich trotz des miesen Wetters in der besagten Straße, wartet, bis er auftaucht, und ihre Verfolgung, die mehrere Tage dauern wird, nimmt ihren Lauf. Ihre Fotos ähneln den körnigen Aufnahmen eines Privatdetektivs, aus der Distanz und von hinten aufgenommen, während der Mann immer dabei ist, in der Menge oder hinter einer Straßenecke, unter Arkaden oder jenseits von Brücken zu verschwinden. Sie geht dahin, wo er hingeht. Sie fotografiert ihn und fotografiert, was er fotografiert. Und sie notiert alles. Es ist befremdlich, wie nichtssagend ihre Bilder sind und wie spannend es dennoch bleibt. Auch bei diesem Werk duldest du keine kritischen Fragen. Es sei nicht unsere Aufgabe, ein moralisches Urteil zu fällen oder uns zu fragen, wie weit ein Fotograf gehen dürfe. Wer wirklich etwas erzählen will, muss unverschämt sein, sagst du. Wer daran zweifle, habe hier nichts zu suchen. Im Unterricht lässt du dir nicht anmerken, dass wir uns kennen. Manchmal rufst du am selben Abend an und lässt mich erzählen, und nie sprichst du vom Unterricht. Am Telefon sind wir andere Menschen, in anderen Rollen.
Flo Marie sagt zu Flo, um den Moment, in dem die Wirklichkeit aufhört, die Wirklichkeit zu sein, darum geht es dir. Und das ist womöglich auch das Geheimnis von guter Literatur, dass man sozusagen die Wirklichkeit nimmt, um dann sie weiterzudrehen. Und dann ist die Wirklichkeit nicht mehr die, die wir sehen, oder?
Ja, stimmt. Und diese Passage hat eigentlich zwei Bedeutungen, weil einerseits ist das, was jeder macht, der Fiktion macht. Und es ist nötig, um die Wirklichkeit zu verstehen, eine Version daraus zu machen. Aber Flo hier brauchte dieser Satz auch als Entschuldigung. Weil es gibt einen Student, der sagt, aber in diesem Fall, es handelt sich um eine gewisse Fotografie, wo Kinder gebraucht sind, um Rolle zu spielen. Und er sagt, ja, ist das eigentlich erlaubt? Und dann sagt sie, ja, aber du hast es nicht verstehen. Und sie sagt eigentlich, alles ist erlaubt. Wenn man Fiktion macht, ist alles erlaubt. Und das ist natürlich, warum sich das Buch auch handelt. Also was darf man aus der Wirklichkeit nehmen und nützen? Weil das hat sich auch geändert im Laufe der Zeit. Ich denke, dass im 80er, 90er Jahren war viel mehr erlaubt. Und jetzt denken wir, vielleicht aus ethischen Augenpunkt, denken wir jetzt da ein bisschen anders drüber.
Also wir tauchen schön ein in diese Geschichte dieser Fotografieschule, dieser Kunstschule und wie diese Dozentin da agiert. Und in der Tat würde man heute einige Fragezeichen setzen hinter ihren Handlungen. Und wir haben schon mehrfach das Wort Fotografie genannt. Natürlich ist es ein Roman, der aber auch von Fotografie handelt, vom Sehen handelt, vom Festhalten, von der Macht der Bilder auch. Können Sie uns etwas darüber sagen? Sie sind ja Kunstkritikerin, Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit Kunst. Wie man das schafft, so dieses Bildliche auch in Worte zu fassen? Das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach war, über Bilder zu sprechen, über Fotografie zu sprechen und in Literatur zu verwandeln.
Ja und nein, weil ich habe das schon so lange gemacht. Ich bin Kunsthistorikerin und ich habe einige Zeit im Unterricht gearbeitet und dann habe ich 20 Jahre für eine Zeitung geschrieben. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht, Bilder in Sprache zu übersetzen. Und es ist eigentlich die eine Sprache in die andere Sprache übersetzen, weil die Bildersprache ist auch eine Sprache, aber es ist eine sehr partikulare Sprache. Der Künstler hat seine eigene Sprache irgendwie erfindet und erzählt uns etwas. Und dann handelte es sich meistens auch noch um Kunst, die jetzt gemacht wird, weil die moderne Kunst, die Kunst von heute, das ist, was mich interessiert. Das ist dann extra schwierig irgendwie, weil man versteht überhaupt seine eigene Zeit nicht so gut. Und dann gibt es da einen Künstler, der macht in eine andere Sprache, der Bildersprache, sagt etwas darüber und dann muss ich das als Kunstkritiker wieder erzählen an meine Leserinnen und Leser. Also das Bewegen zwischen Bilder und Sprache habe ich so lange gemacht, dass ich mittlerweile vielleicht nicht anders kann oder sowas. Ja, das kommt mir sehr natürlich vor, auch die ganze Zeit den Vergleich zu machen zwischen Situationen, Leuten, Kunstwerken, dauernd zwischen Sprache und Bilder hin und her zu bewegen.
Aber mir scheint, dass, wenn Sie das schon jahrelang machen, jahrzehntelang machen, sich Kunst anzuschauen und zu übersetzen, das merkt man Ihrem Roman auch an. Also ich glaube, der Blick wird geschärft, auch für Details, oder? Für diese kleinen Dinge, die wir auch gern mal übersehen im Alltag, wenn wir eben nicht so einen geschulten Blick haben.
Ja, und ich weiß nicht, ob das geschult ist oder dass ich gelernt habe, viel Geduld zu haben mit Bildern. Also man braucht Zeit. Es ist nicht so, dass man ein Bild in ein Augenblick übersehen kann. Leute in Museen, die gucken sich meistens die Werke nur, ich glaube, unter 11 Sekunden, das ist schon mal untersucht, an. Sehr kurz und die meiste Zeit bringen sie dann mit den Textschildern durch. Und wirklich ein Kunstwerk zu betrachten, ist etwas anders als daran vorbeigehen und denken, was sehe ich oder was muss ich sehen, was soll ich sehen vom Text aus. Aber wirklich von Anfang an zu schauen. Und da braucht man Zeit, um das zu lernen. Aber ich glaube, die meisten Leute, die können das, wenn sie sich das trauen. Man muss eigentlich ohne Urteil und ohne Gedanken anfangen zu schauen. Und in der Tat, dann sind es die Details, die dich in ein Bild einführen können.
Auch in Ihrem Roman sind es die Details, die einen so ein bisschen auf die Spur bringen. Und ich habe, nachdem ich das Buch gelesen habe, ich habe ja schon am Anfang gesagt, es ist auch überraschend und es passieren Dinge, mit denen man nicht rechnet, hatte ich den Impuls, das Buch nochmal zu lesen, um genau auf die Details zu achten, die Sie vielleicht im Text schon eingebaut hatten.
Das ist schön, dass man mein Buch zweimal lesen will. Ja, ich glaube, ich hatte nicht die Vorsicht, einen spannenden Roman zu schreiben, aber es ist ein spannender Roman geworden. Und damit kommt auch, dass die Leser vielleicht ein bisschen zu schnell lesen, weil sie wollen wissen, wo das hingeht. Und dann erst später wieder anfangen und mit der Ruhe von der, weil die wissen schon, wie das geht, dann auf die Texte und die Details wirklich achten. Das finde ich schön.
Ja, ist ein bisschen wie mit den Kunstwerken im Museum. Also man kann ganz schnell hinschauen und versuchen, es zu erfassen, aber wenn man dann genau hinschaut, dann fallen einem Dinge auf. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen was erzählt über Philipp, über Eloise, über Flo und die Erzählerin Marie, die kommt schließlich 1989 nach Paris und die Umstände in der Familie Lambert haben sich geändert. Sie wohnen nun in einer kleineren Wohnung, sie haben einen zweiten Sohn bekommen. Nach Nicolas ist nun auch Louis auf der Welt. Um beide muss sich Marie kümmern. Und während die Zeitungen, ich habe es ganz am Anfang gesagt, voll sind mit Nachrichten aus Deutschland, wo gerade die Mauer fällt, ja, bauen Philipp und Laurence eine Mauer zwischen sich auf. Also die beiden lassen sich scheiden und bevor Marie wieder abreist, versucht Philipp ihr zu erklären, dass sie auf sich aufpassen soll. Und Marie versteht nicht ganz, was er meint. Und das wirft sie sich später vor, oder? Dass sie diese Details nicht wahrgenommen hat.
Ja, nach seiner Scheidung bricht er zusammen. Er fängt an, wieder in seiner Familie zu wohnen. Und er besucht Marie in ihr Zimmer, in ihr Dienstbodenzimmer. Und erzählt dann eigentlich seine eigene Geschichte und seine Ängste. Und dann endlich versteht Marie ein bisschen, wer eigentlich dieser Vater war und was er erlebt hat und wieso diese Familie sich so im sozialen Bereich hinter...
Ja. Warum sie so abgestiegen ist sozial.
Ja, die Familie von Philipp, nicht die Familie von seiner Ente, aber er und seine Frau. Und Philipp, wie gesagt, der hat Angst noch immer, die etwas in der Zukunft betreffen und die zusammenhängen mit Leuten in seiner Umgebung. Und auch von Marie hat er Angst, aber das ist sehr unsicher, sehr weit weg in Zukunft. Und er schreibt so Daten auf und hinterlässt Zettel mit Daten, sie versteht das nicht. Und erst viel, viel später, in 2015, erinnert sie sich daran, weil da kommt da dieser Datum. Und sie wirft sich eigentlich vor, hätte ich nicht besser darauf achten sollen? Hätte ich etwas vorkommen können? Weil sie geht nicht in dieser Datum, sie macht nichts. Aber Flo, die wird irgendwo sein, wo sie vielleicht besser nicht sein hätten.
Ja, also tatsächlich bekommt Marie diese Zettel, diese Daten von Philipp, die irgendeine Ahnung von ihm wiederum einfangen sollen. Und da schließt sich dann der Bogen zum Anfang.
Ja, und er sagt, du sollst aufpassen für einen Freitag, der 13. Und Marie denkt dann, ja, Freitag, der 13., das ist etwas für Aberglaube. Und sie vergisst es, weil es zu bizarr ist. Mhm. Aber es stimmt.
Aber es stimmt. Sascha Bronwasser, jetzt haben wir über Ihren Roman gesprochen, ohne, glaube ich, zu viel zu verraten. Ich habe das Buch atemlos gelesen und mich schließlich auch gefragt, ist es auch ein Buch über den Zufall, über den zufälligen Moment, den man an einem Ort verbringt und der vielleicht gerade der falsche Moment am falschen Ort ist? Da ist man ja auch schnell bei den menschlichen Grundfragen der Existenz. Wie groß ist denn der Einfluss des Zufalls, denken Sie? Am Ende, sowohl Marie als auch Flo leben ihr Leben und sind dann an Orten und denken vielleicht gar nicht darüber nach, dass eventuell etwas passieren könnte. Und ja, es passiert trotzdem was.
Ja, die Rolle des Zufalls, ich glaube, dass vielleicht erst in 10 Jahren werde ich verstehen, wie groß diese Rolle für mich ist. Und für mein Schreiben. Aber das habe ich schon lange. In diesem Roman spielt es eine große Rolle, weil die Leute sind von diesen Angriffen und auch von Sachen im kleinen Bereich, die sind nicht geplant. Es nur eine Sache ist geplant in dieses Buch. Das ist das Missbrauch von Flo. Und alles andere ist Zufall.
Jetzt sagen Sie Missbrauch, es ist kein sexueller Missbrauch.
Nein, ja, wie sagt man das?
Es werden Grenzen von Marie überschritten, aber es geht nicht um sexuellen Missbrauch.
Nein. Aber das ist geplant, alles andere eigentlich nicht. Und ich liebe das Zufall, wirklich, weil man denkt, ich würde mein Leben und ich würde so planen, ich würde das machen und mehr die jungen Leute. Ich spreche viele der jungen Leute über dieses Buch und die Druck, um alles zu planen und sicher zu wissen und die richtigen Sachen zu wählen, ist immer stärker geworden. Und meine Überzeugung ist, das ist nutzlos, weil der Zufall ist so wichtig in unser Leben, wenn wir nicht um diese Ecke gehen und nicht diese Straße überqueren, dann hätten wir vielleicht nicht unser Partner beginnen. Ja, gerade gestern habe ich einen Mann gesprochen, der war blind und der hat mich nach der Vorlesung umarmt und gesagt, danke, ich habe geweint und dann haben wir gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie haben Sie Ihre Augen verloren? Weil er war auch Kunsthistoriker, hat er gesagt. Und er war erst später blind geworden. Hat mir das erklärt und ich habe ihm gesagt, wie schrecklich für jeder, aber auch für jeder, die sich Bilder anschaut. Und er hat gesagt, ja, aber ich habe meinen Mann getroffen und er ist auch blind. Wir haben uns bei einem Kurs oder sowas, wir haben einander begegnet und er ist meine große Liebe und ich habe das größte Glück in meinem Leben bekommen und das hätte ich nicht gehabt, wäre ich nicht blind geworden. Also das zeigt nun wieder, wie wichtig das Zufall ist und wie das ein Leben ändern kann. Nicht nur immer zum Schlechten, auch manchmal zum Guten. Und ich habe das in meinem Leben immer umarmt. Also ich bin auch sehr impulsiv. Ich habe auch die Entscheidung, Roman zu schreiben, ist ziemlich spät gekommen. Aber auf einmal dachte ich, ich muss aufhören, Journalist zu sein. Und jetzt wirf ich mich rauf. Und dann habe ich auch danach gelauscht.
Sie haben zugehört, Sie haben gelauscht. So heißt Ihr Buch im Niederländischen.
Ja. Wenn man das Zufall umarmt, dann wird das Leben auch leichter. Weil dann ist der eigene Einfluss ist kleiner und dann ist die Frustration auch kleiner. Ja, das kommt eigentlich in alle meine Bücher, kommt das wieder zurück, in die kurze Novellen, die ich schreibe auch. Naja, der Zufall, der hat keine Logik und kein Planung und dann kann man entweder mitbewegen oder nicht, aber es ist da.
Aber was interessant ist, wenn wir jetzt mal noch den Bogen schließen zum Anfang unseres Gesprächs, dass wir hinterher, also wenn wir auf unser Leben zurückschauen, dann würden wir ja niemals behaupten, dass es alles zufällig war. Dann bekommt es eine Logik. Vielleicht würde dann der blinde Mann sagen, ich musste blind werden, um die Liebe meines Lebens zu treffen, auch wenn es vielleicht gar nichts zu tun hat. Und das ist dann der Effekt, wenn man denkt, man muss das Buch noch einmal lesen, dass am Anfang alles zufällig erscheint und wahrscheinlich ist es auch Zufall, aber unsere Erinnerung möchte gern eine Geschichte daraus machen.
Ja, und das ist die Geschichte, die man macht und das ist dann schließlich die Wahrheit, die man erfährt.
Sascha Bronnwasser, vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank für diesen schönen Roman.
Ja, danke sehr, danke fürs Lesen und ich freue mich sehr, dass es jetzt auf Deutsch übersetzt ist, in eine solche schöne Sprache auch.
Ja, gern nenne ich nochmal die Details. Was du nie sehen wirst von Sascha Bronnwasser ist im Arche Verlag erschienen. Das Buch wurde von Lisa Mensing übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltscheff und wenn Sie und Ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon 35 Folgen, unter anderem mit Astrid Ruma und Anna Enquist, Rob von Essen und Bart Mujat. Für heute sage ich auf Wiedersehen. Hören und tut ziens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Sascha Bronnwasser wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Stiftung für Literatur Amsterdam 2025. Moderation Bettina Baltscheff. Textlesung Nele Solf.